Um Abenteuer zu erleben, muss man nicht in ferne Länder reisen oder monatelang im Voraus planen. Die Natur ist nur eine Zugfahrt entfernt, wartet am Rande der Stadt oder sogar direkt um die Ecke. Mit diesem Ansatz starteten die schwedische Outdoor-Marke Fjällräven und die kalifornische Bike-Brand Specialized einen Austausch von Ideen und Kultur. Von innovativen Taschen für das Fahrrad bis hin zu funktioneller Bekleidung und Accessoires. Diese Kollaboration basiert auf der Überzeugung, dass der Planet profitiert, wenn mehr Menschen die Freude am Leben in der Natur entdecken. Fjällräven und Specialized. Schweden und Kalifornien. Wandern und Radfahren. Ride out, stay out. Zu entdecken sind neue Routen und Perspektiven. Dort, wo die Luft frisch und der Geist klar ist. Willkommen im The Great Nearby.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.
Ja, hallo liebe Mountainbike-Fans, hallo zu einer neuen Folge unseres Podcastes Alles ist fahrbar, so heißt unser Podcast und so im ganz weiten Sinne geht's da auch heute drum. Was ist überhaupt so fahrbar und ja, vielleicht sogar so ein bisschen philosophisch, was bedeutet Fahrradfahren oder Mountainbike-Fahren, was bedeutet das überhaupt so für uns? Und ja, mein Name ist André Schmidt, ich bin Redaktionsleiter von Mountainbike und ich habe einen ganz speziellen Gast heute natürlich dabei, der uns zu diesem ganzen Thema fallen, so diesem Thema Abenteuer, draußen sein, sicherlich ganz spannende Dinge erzählen wird. Und ja, der stellt sich jetzt mal einfach ganz kurz doch bitte vor.
Ja, hallo André, freue mich bei dir zu Gast zu sein. Ich bin der Dimi, 36, gebürtiger Mittelfranke und wohne aktuell in Nürnberg. Und bin gespannt auf unser Gespräch heute rund um das Offroad-Fahren und Schotterfahren.
Ja, herzlich willkommen. Was bedeutet das denn für dich, draußen zu sein, Abenteuer zu leben? Oder wie kommst du überhaupt zum Thema Fahrrad?
Das Draußensein für mich. Ich bin prädestiniert dafür, dass mir gerne die Decke auf den Kopf fällt, weil ich, so wie wahrscheinlich viele andere, regelmäßig im Homeoffice bin und viel vorm Rechner sitze. Und draußen im Wald unterwegs zu sein, abseits von befestigten Wegen und dem kompletten Überdruss in Städten und Großstädten, viel für mich persönlich herausziehe, Akkus auftanke und mich wieder so ein bisschen auf das Wesentliche reduziere.
Und wie kam dann das Fahrrad dazu? Weil draußen sein, ja, viele wandern oder viele erleben irgendwie in den Bergen so ihr persönliches kleines Abenteuer oder auch ihr Mikroabenteuer. Warum das Fahrrad?
Ich komme ursprünglich aus dem Klettersport, also Seilklettern und Bouldern, und habe vor ungefähr 10 Jahren über eine damalige Freundin vom Ötztaler gehört, habe mich damals sehr davon inspirieren lassen und wollte dann unbedingt selber einmal fahren. Und habe mir damals das erste Rennrad geholt und war dementsprechend der ersten ein paar Jahre Roadie, habe viel auf Straßen verbracht und über meinen lokalen Radverein, damals als ich noch in Köln gewohnt habe, bin ich über Ecken an das Graveln gestoßen und habe mir blindlings ein Stahl-Gravel-Bike geholt und habe darüber dann meine ersten Erfahrungen gesammelt in Köln und Umgebung, abseits von Wegen und in Wäldern und damals noch Talsperren, und habe das entspanntere Fahren für mich persönlich entdeckt und konnte sehr viel daraus ziehen.
Jetzt ist der Ötztaler ja was Hochsportliches. Da muss man für trainieren. Es geht da ja weniger jetzt irgendwie um das Naturerlebnis, auch wenn es natürlich eine ganz tolle Strecke ist, aber eigentlich geht es ja schon um Laktat und Co. Bei dir steht aber inzwischen ja etwas ganz anderes im Vordergrund. Wie kam es dazu?
Da hast du natürlich recht. Ötztaler ist ein sehr kompetitives Event. Ich habe auch damals in Köln bei vereinzelten Rennen mitgemacht und habe für mich entdeckt, ich werde niemals die Leistung erbringen können, die mich zufriedenstellt, um mit anderen mithalten zu können. Wenn du mit Mitte, Ende 20 anfängst, Rennen zu fahren, kannst du das nicht mehr aufholen. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass ich mehr daraus ziehen kann, entspannter ans Radfahren ranzutreten und andere Sachen in den Vordergrund zu stellen, wie zum Beispiel die nähere Umgebung von seinem eigenen Wohnort zu erkunden, schauen, wo gibt es denn schöne Ecken, wo kann man denn gutes Essen finden, auch abseits der Städte, und wo kann ich die kleineren Abenteuer, Micro-Adventures, wie wir es ja heutzutage so schön nennen, finden und entdecken. Und das hat mir tatsächlich sehr viel gegeben.
Okay, was stelle ich mir denn jetzt unter so einem Micro-Adventure vor? Oder was war dein letztes Abenteuer?
Mein letztes Abenteuer war tatsächlich vor einer Woche. Das würde ich jetzt nicht mal ganz als Mikro bezeichnen. Ich war für 6 Tage in den Alpen unterwegs, bin in den Zug gestiegen und nach Immenstadt gefahren und habe dann mit verhältnismäßig leichtem Gepäck über 6 Tage durch Österreich, Italien und der Schweiz mehrere Alpenpässe überwunden und dort entsprechend wieder die Akkus aufgeladen.
Okay, mit welchem Fahrrad? Mit dem Gravelbike dann?
Genau, also ich persönlich habe als Reise-Gravelbike ein Titanfahrrad, auf das ich entsprechend eine Rahmentasche, auch vorne eine Frontpack draufpacke und Foodpouches. Also verhältnismäßig wenig Gepäck und mit Mountainbike-Bereifung sehr gut vorankomme.
Okay, und wie stelle ich mir dann so deinen Tag da unterwegs vor? Also wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter bist du so unterwegs? Wo schläfst du? Wo isst du? Wie kommst du da über die Alpen dann drüber?
Also in den letzten Jahren hat sich immer das gleiche, der gleiche Tagesablauf verfestigt. Also selber schlafe ich sehr gerne in den Alpen in Unterkünften. Ich plane immer tageweise voraus, um eventuelle Unwetter zu umschiffen oder auch mal auszusitzen. Und sagen wir mal, ich bin jetzt im zweiten Tag. Ich habe in einer kleineren Unterkunft genächtigt, habe mein Frühstück gegessen, in der Regel zwischen 7 und 8 Uhr. Und schwinge mich dementsprechend direkt aufs Rad und habe als Tagesetappen je nach Höhenmeter zwischen 60 und 90 Kilometer und ungefähr zwischen 1000 und 1800 Höhenmeter. Je mehr Schotter mit dabei ist, desto kürzer natürlich die Runden, weil Offroad-Kilometer deutlich anstrengender sind als auf Asphalt. Und das Wichtigste für mich persönlich ist, in den Bergen mir die Zeit zu nehmen und auch entsprechend die Umgebung zu genießen und mich nicht zu hetzen.
Und warum schläfst du in Unterkünften? Ist nicht so das eigentliche Abenteuer dann irgendwie draußen, irgendwo im Wald? Jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich in der einen oder anderen Region, gerade in den Alpen, dann natürlich ein Legalitätsproblem gibt. ist das nicht eigentlich so das eigentliche Abenteuer, was dieses Bikepacking irgendwie ausmacht?
Ja, die Diskussion hatte ich tatsächlich auch mit Freunden und Bekannten. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Was ist Bikepacken? Was ist Radreisen? Und draußen im Zelt schlafen ist zwar ein schönes Erlebnis, das mache ich auch ganz gerne, aber es wird meiner Meinung nach etwas überromantisiert. Also im Zelt zu schlafen ist auch anstrengend. Es ist schön, aber ich erhole mich im Zelt nicht so gut, wie wenn ich in einem richtigen Bett mit Sanitäranlagen schlafe. Und wie du schon gesagt hast, in den Alpen ist es auch oft schwierig, legal zu campen. Und gerade im Sommer, wenn sich abends gerne mal Gewitter und Stürme anbahnen, ist es für mich persönlich auch einfach ein Sicherheitsthema, wenn ich irgendwo an einem Alpenpass bin oder irgendwo abseits der Straßen im Zelt zu schlafen, gehe ich lieber tatsächlich auf Nummer sicher und suche mir eine Unterkunft, ein Hostel, ein Hotel, je nachdem, was ich finde. Das Zelten an sich finde ich in der näheren Umgebung deutlich entspannter für mich.
Jetzt sind wir ja eigentlich hier in einem Mountainbike-Podcast. Warum machst du das nicht mehr Mountainbike? Könntest du ja im Prinzip noch ein bisschen wildere Strecken fahren. warum das Gravelbike? Oder wie sind überhaupt deine Mountainbike-Erfahrungen oder so, dein Mountainbike-Hintergrund?
Tatsächlich habe ich noch gar keinen Mountainbike-Hintergrund. Ich habe mir vor einem Dreivierteljahr ein Stahl-Hardtail gekauft. Und das steht auch bei mir aktuell etwas traurig in der Ecke rum. Und wie du schon gesagt hast, ich kann damit die wilderen Sachen fahren. Ich habe da auch Pläne in näherer Zukunft, damit Strecken zu fahren, die etwas schwieriger sind wie mit dem Gravelbike. Aber mein Problem ist, ich bin ein Schisser. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, die aus dem Mountainbike-Hintergrund kommen, die sagen immer gerne, Dimi, Geschwindigkeit ist dein bester Freund. Aber das ist wirklich Arbeit. Den eigenen inneren Schweinehund zu überwinden und etwas technischere Sachen auch schneller zu nehmen. Und dementsprechend fahre ich dann auch die weniger wilden Sachen mit dem Gravelbike und komme weiter. es ist im Progress, würde ich mal sagen.
Es lohnt sich zumindest. Es kann sich tatsächlich, glaube ich, auch so als Bikepacking-Alternative zum Gravelbike. Klar, das Gravelbike ist irgendwie so ein bisschen gesetzt, auch in der Szene natürlich so als Bikepacking-Rad gesetzt. Aber ich merke es tatsächlich auch bei so einem Hardtail, das ich habe, dass man da ganz gut doch auch Taschen rankriegt. Und es so seine gewissen Vorteile hat, natürlich auch so von der Übersetzung her, natürlich auch im Bergab, selbst wenn es gar nicht so die wilden Trails sind, sondern vielleicht wirklich nur so Karrenwege ist, ist es schon alles nochmal ein bisschen komfortabler. Aber ganz klar, die Strecke bleibt buchstäblich natürlich ein bisschen auf der Strecke. Also das tritt sich natürlich gerade, wenn es halt dann nochmal Asphalt hat oder so, dann schon deutlich mühsamer. Was war denn bislang so dein positivstes oder so dein schönstes Erlebnis?
Mein schönstes Erlebnis war tatsächlich die Erkenntnis, dass ich zu jeder Jahreszeit Bikepacken oder auch Radreisen kann. Ich war vor 2 Jahren im November im Bayerischen Wald unterwegs und selbst bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, beim leichten Minusgraden auf 1200, 1300 Meter Höhe, wenn gerade noch der Schnee anfängt sich zu legen, war es ein sehr schönes Erlebnis, draußen zu sein, wirklich fernab von der Zivilisation und mich wohlzufühlen draußen in einer Jahreszeit, wo ich früher niemals dran gedacht hätte, wie meine Wohnung zu verlassen. Und das muss gar nicht mal sehr weit weg sein, sondern es war ja auch fast vor der Haustür, würde ich einmal sagen. Also geht gar nicht mal darum, die großen Entfernungen oder die riesigen Zahlen auf dem Tacho zu haben, sondern mir bewusst zu sein, oh, ich bin hier gerade an einem Ort, wo ich mich vor 10 Jahren gar nicht gesehen hätte. Und ich finde es schön, auch wenn es widrig ist.
Jetzt ist ja aus dieser ganzen Sache ja irgendwie so ein bisschen mehr geworden. Also du tourst ja nicht nur für dich alleine, sondern hast ja auch über Social Media da einen gewissen Bekanntheitsgrad irgendwie mitbekommen. Du organisierst auch Dinge, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Wie kam es dazu?
Das hat tatsächlich vor 6 oder 7 Jahren angefangen, als ich mein erstes Gravelbike geholt habe und die Erkenntnis aufgeschlagen ist, hör mal zu, es gibt keine Veranstaltungen, es gibt keine Community bei mir im näheren Umfeld, zusammen Touren zu veranstalten. Und habe damals angefangen, im kleineren Kreis erstmal die näheren Umgebungen, die ich erkundschaftet habe, in Strecken einzuplanen und gemeinsam in kleineren Kreis abzufahren. Und mit einer gewissen Regelmäßigkeit entsteht dann auch über Instant Messenger und entsprechend Facebook und Social Media an sich kleinere Communities, in dem sich dann so ein harter Kern gebildet hat und man gemeinsam auf Touren gestartet ist. Und das ist eine sehr schöne Alternative, weil wenn ein Angebot nicht da ist, habe ich die Erfahrung gemacht, bringt es am ehesten etwas, wenn ich mich selber aktiv einschalte und Gleichgesinnte suche. Und darüber hat sich so ein Selbstverständnis für mich persönlich entwickelt. Wenn es etwas nicht gibt, mach es selber.
Okay, und was genau machst du da jetzt? Also was sind die Events, die du machst oder welche Leute nehmen da dran teil?
Also aktuell tatsächlich in Nürnberg gibt es 3 Veranstaltungsreihen sozusagen. Eine sehr lokale Geschichte, dass wir uns immer mittwochs um 17:30 als Feierabendrunde zum Beispiel treffen und um die 50-60 Kilometer Schotter fahren, sowohl im Winter als auch im Sommer, nachts und tagsüber, im Winter dann auch mit Licht, mit insgesamt aktuell 150, 160 Leuten aus einem Pool.
Okay.
Und da tauchen mindestens 2 bis 3 Leute jeden Mittwoch auf. Wir sind dann auch zum Teil 30, 40 Leute, je nach Wetterlage. Und es gibt noch...
Also jeden Mittwoch so ein paar neue Leute dabei.
Genau, also es ist eine offene Runde. Wir haben in dem Fall Signal als Messenger im Einsatz. Und wenn Leute Interesse zeigen, geben wir denen gerne unsere Gruppe weiter und sagen, tauch an dem Tag um die Uhrzeit dort auf. Wir sind immer da, es ist offen für alle. Wir haben ein Social-Tempo, es muss sich niemand Sorgen machen, dass er hinten überfällt. Wenn er mehr als vielleicht einmal im Monat Fahrrad fährt und eine gewisse Grundfitness da hat natürlich. Aber es ist so inklusiv zu halten, wie es geht, um Menschen abzuholen und gemeinsam eine gute Zeit zu haben.
Okay, und jetzt müsste uns noch mal so ein bisschen den Namen verraten oder wie findet man dich denn? Also wie findet man dich bei Social Media oder wie findet man diese Events?
Also mich selber findet man unter dimi.rise auf Instagram. Ist ein Thema, was lokal tatsächlich in Nürnberg ist, wenn Menschen Lust haben auf eine Schotterrunde und vielleicht noch nicht so den Anschluss gefunden haben, können mich gerne anschreiben und dann kann ich die Leute entsprechend in diese Signalgruppe mit einladen. Und was etwas überregionaler ist, ist zum Beispiel das Event Beide Schleppen. Das haben wir dieses Jahr zum zweiten Mal veranstaltet.
Wie genau heißt das? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Bayerisch Letten. Okay. Letten ist das altbayerische Wort für Dreck, Schmutz und Morast.
Okay, das passt dann wieder wunderbar zum Mountainbike.
Genau. Und das haben wir dieses Jahr zum zweiten Mal veranstaltet. Ist um das Wochenende zu Frohnleichnam. Ist grundlegend 4 Tage. Self-supported angelegt. Wir scouten jedes Jahr einen neuen Track, der zwischen 380 und 470 Kilometer ist, mit entsprechend Höhenmeter zwischen 5.000 und 8.000. Und unser Anliegen ist es, den Leuten zu zeigen, dass es auch in Bayern schöne Ecken gibt zum Radfahren, die man nicht unbedingt im Alltag findet, beziehungsweise nicht unbedingt in den Alpen ist. Und das auf 50 bis 60 Leute limitieren. Also wir haben uns auch als Ziel gesetzt, die Gruppe in der Größe zu behalten und divers aufzustellen, sowohl Frauen als auch Männer, dass wir ungefähr 50-50 Anteile haben und jeder für sich selber dann organisiert, wo er schläft, wie er schläft, was er macht und wir aber als Community die 4 Tage zusammen verbringen, was auch bisher sehr gut funktioniert hat.
Vielleicht erklärst du den Begriff self-supported noch mal so ein bisschen. Also für alle die Mountainbike-Fans, die jetzt so in dieser Bikepacking-Szene oder gerade auch in dieser Abenteuer-Szene oder auch in dieser Abenteuer-Rennszene, die es ja auch gibt, vielleicht nicht ganz so firm sind.
Self-supported heißt so viel wie du bist für dich selber zuständig und musst selber herausfinden, wo du schläfst, wie du schläfst und wo du deine Verpflegung herbekommst. Dadurch, dass wir kein Geld verlangen für die Teilnahme an unserem Event und auch nur zu zweit sind, können wir das logistisch nicht übernehmen. Das heißt, wenn ich draußen schlafen möchte, muss ich zusehen, dass ich mein Zelt mit dabei habe. Wenn ich in Unterkünfte unterkommen möchte, muss ich schauen, wo gibt's welche, haben die noch Plätze frei? Und das Bewusstsein dafür haben, dass ich das nicht übernommen bekomme oder dass es kein All-Inclusive-Paket ist, was ja auch für viele tatsächlich sehr verlockend ist, beziehungsweise der Vorteil ist, dass sie frei agieren können, wie sie wollen.
Mhm. Das Fahrrad darf ich mir auch aussuchen, also egal ob Gravelbike, Mountainbike.
Genau, also wir geben in der Regel 3 bis 4 Wochen vor dem Event den Track raus. Geben auch
so die Schwierigkeitsgrade so ein bisschen. Also
genau, die Empfehlungen. Also mit 40 mm aufwärts kommt man in der Regel überall mit drüber. Und
das sind jetzt die Reifen, nicht der Fehler.
stimmt, wir sind ja beim Mountainbike-Podcast. Genau, 40 mm Reifenbreite. Und wir haben auch von Mountainbikes über Gravelbikes alles bunt gemischt mit dabei. Hauptsache, du kannst den Track fahren.
Ich habe das Stichwort gerade selbst so ein bisschen nebenbei gesagt. Es gibt ja auch so Adventure Races, also wo man dann ja wirklich irgendwie tagelang durch die Wildnis fährt und irgendwie der gewinnt, der am ersten Heil dann irgendwie am Ende ankommt. Ist sowas auch dein Ding oder ist das dann wieder eigentlich zu sehr Rennsport?
Tatsächlich ist mir das zu sehr Rennsport. Ich verfolge tatsächlich auch ganz gerne die Events, die es ja aktuell massenhaft da draußen gibt. Aber für mich persönlich ist alles über 120 Kilometer am Tag Offroad einfach viel zu viel Quälerei. Also da haben die Menschen meinen Respekt verdient, die das fahren, aber ich sehe mich tatsächlich so gar nicht in der Ecke.
Wie stelle ich mir denn dann so einen klassischen Tag bei dir vor? Also klar, die Höhenmeter, Kilometer haben wir schon mal so ein bisschen genannt, hältst du dann auch mal öfter an und sagst so, komm, hier ist gerade schön, jetzt bleibe ich hier einfach mal eine Stunde und guck mir das mal an. Also all das, was man ja im Rennen quasi nicht machen kann oder dass du dann auch sagst, hey, oh, jetzt wieder ein Müsli-Riegel im Fahren zu essen, ist irgendwie blöd. Ich suche mir doch lieber eine schöne Bank.
Also tatsächlich ist es auch eine Sache, die in Entwicklung ist. In den letzten Jahren bin ich gerne schlicht konstant durchgefahren, zwar nicht allzu schnell, aber große Pausen waren nicht angesagt. Aber gerade in den letzten 1 bis 2 Jahren hat sich dann herausgestellt, so, ja, wenn ich einen Biergarten sehe oder wenn ich ein gutes Café sehe, kehre ich gerne ein. Oder bei den normalen Tagesetappen, wenn ich dann mal 3-4 Stunden unterwegs bin, packe ich auch gerne mal mein Käsebrot ein und nehme ja auch mal gerne meine 5 bis 10 Minuten und ja, steig mal vom Fahrrad ab und setz mich mal auf eine Bank oder irgendwo an einem Baum und genieß auch mal das Draußensein. Also das ist auch ein Prozess, der sich entwickelt. Nicht immer nur stur geradeaus fahren, sondern sich auch mal auf die Zeit nehmen.
Und ich kann das auch nicht so gut. Also ich habe auch dann eher, ich habe ja auch immer so einen Zeitplan im Kopf und denke mir, okay, so jetzt bis Kilometer so und so musst du da und da sein. Aber du hast schon recht, eigentlich verpasst man dadurch ganz schön viele Dinge. Was würdest du den Leuten raten, die vielleicht jetzt diesen Podcast gerade hören und sich denken, naja, so ein Abenteuer mit meinem Fahrrad zu erleben, oh, könnte ich ja vielleicht auch mal machen. Wie starte ich denn da? Also womit fange ich denn an? Brauche ich erstmal Equipment für viele 1.000 Euro? Muss ich unfassbar fit sein? Muss ich wissen, was ich im Wald essen darf und was nicht? Oder wie fange ich denn an?
Sich erstmal nicht allzu verrückt machen und die eigenen Grenzen akzeptieren und wahrnehmen. Also ich muss nicht direkt hunderte Kilometer weit fahren oder die großen epischen Abenteuer erleben und erfahren, sondern oft reicht es ja auch, mir überhaupt vorzunehmen, dass wenn ich zum Beispiel nur einen Samstag oder nur einen Sonntag Zeit habe, einen Track überhaupt erstmal zu planen, mir herauszusuchen, wo fahre ich hin, was möchte ich denn genau machen? Und wenn ich zum Beispiel nur mich fit genug fühle für eine 40 oder 50 Kilometer Runde, das ist kein Grund, sich zu schämen und zu sagen, so ja, das ist zu kurz oder nicht weit genug, sondern das auch einfach erstmal machen. Und großes Equipment für eine Eintagestour braucht man erstmal nicht. Wenn man vielleicht nur erstmal 2 Tage fahren möchte, dann reicht vielleicht eine Rahmentasche oder vielleicht eine Arschrakete, die berühmte, wo man ein paar Sachen reinpackt und erst einmal in der näheren Umgebung seine eigenen Grenzen erstmal ausloten und gucken, wo fühle ich mich wohl, was macht mir Spaß, was macht vielleicht einfach keinen Spaß, was ich nicht machen möchte und wirklich erstmal klein anfangen.
Mhm. Das Thema Arschrakete müssen wir natürlich kurz erklären oder den Begriff. Das ist eine Tasche, die wird hinten an, ja, quasi zwischen Sattel und Sitz oder Sattelstange, also zwischen Sattelstütze und Sattel geklemmt und die ragt dann hinten so ein bisschen raus und ja, weil sie eben so weit rausragt und so eine leichte Raketenform hat, nennt man sie halt Arschrakete. Ja, passt eigentlich relativ viel rein. Was ist bei dir da so drin?
Hinten drinnen tatsächlich eher leichteres Gepäck, sei es die Kleidung für abends, wenn ich vom Rad absteige und entsprechend mal was essen gehe oder im Hotel oder am Zeltplatz unterwegs bin, wenn ich tatsächlich auch mal draußen schlafe, um zu vermeiden, dass das Fahrgefühl hinten zu weit ausschlägt. Also ich selber fahre ganz gerne mit einem Handlebar-Rack vorne. Das ist ein stabiler Lenkerrahmen aus Aluminium, auf dem ich dann noch einen Rolltop draufpacke, wo ich dann meine etwas schwereren Sachen einpacke und dementsprechend das Gewicht verlagere. Aber wenn ich bloß eine Arschrakete hinten dran habe, wirklich verhältnismäßig leichtes Gepäck.
Mhm. Was nimmt man denn so generell mit? Oder was nimmst du jetzt für kleinere, für größere Touren mit? Wo unterscheidet sich dann vielleicht auch so das Thema, okay, wo schlafe ich überhaupt? Also klar, wenn ich draußen schlafe, brauche ich vermutlich einfach mehr. Also das fängt ja beim Zelt dann schon an.
Genau, also wenn man draußen schläft, sollte man damit rechnen, dass man ungefähr 2 bis 2,5 Kilo mehr Gepäck mitnehmen muss als ohne draußen schlafen, wie du schon gesagt hast. Also du nimmst das Zelt mit, du nimmst einen Schlafsack mit, Zelt, Schlafsack, eine Isomatte und entsprechend auch das ein oder andere Kleidungsstück mehr, um ja die kalten Temperaturen abends draußen zu überleben, würde ich einmal sagen. Also es wird abends schneller kühl als einem lieb ist draußen. Und wenn ich tatsächlich in Unterkünften schlafe, ist es ziemlich egal, ob ich bloß 2 Tage unterwegs bin oder 5 Tage, da du immer ein Grundmaß an Equipment mit dabei haben musst. Eine normale Freizeithose, leichte Schuhe, natürlich Unterwäsche, entsprechend Badutensilien und vielleicht ein T-Shirt, eine Wechselbib, wenn man nicht unbedingt die gleiche Bib 2 Tage anziehen möchte oder sie halt nicht abends waschen kann. Und dementsprechend hast du immer ein Grundmaß an Sachen mit dabei.
Jetzt bist du ja, was das Equipment angeht, wirst du ja ein bisschen unterstützt von einem, ja, eigentlich einer ganz, ganz spannender Firma oder besser gesagt 2 spannenden Firmen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie kam es dazu oder um wen dreht es sich denn überhaupt?
Also in dem Fall geht es um Skelraven und Specialized, die vor ungefähr 2 Jahren eine gemeinsame Kooperation gestartet haben und sowohl Bikepacking-Taschen und Equipment rausgebracht haben, als auch entsprechend Kleidung für unterwegs, sowohl auf dem Rad als auch abseits des Rades und auch in Kombination. Und ich wurde tatsächlich vor ungefähr einem halben bis dreiviertel Jahr von den deutschen Kolleginnen und Kollegen angeschrieben und gefragt, ja, wir haben gesehen, du machst da schöne Sachen draußen und bist gerne in der Natur unterwegs, du betreibst gerne Bikepacking. Und vorher hatte ich die Kollegen und Kolleginnen gar nicht auf dem Schirm gehabt und habe tatsächlich Gefallen gefunden an den Sachen. Auch wenn sie nicht unbedingt kompetitiv ausgelegt sind, sind nicht die leichtesten und auch nicht die windschnittigsten Sachen, aber dafür erfüllen sie für meinen Geschmack mehr als nur das Radfahr-Feeling-Equipment, sondern kombinieren das ganz gerne.
Und was ist dann da so deine Aufgabe? Also, oder hast du dann eine Aufgabe? Gibst du Feedback oder ist es den beiden Firmen einfach nur wichtig oder dieser Kooperation einfach nur wichtig, dass du die Sachen quasi zur Schau trägst und durch die Welt fährst damit?
Natürlich ist es schon schön, die Sachen auch zu tragen und Sichtbarkeit zu produzieren. Aber natürlich ist auch wichtig von Menschen, die gerne in der Natur unterwegs sind, draußen unterwegs sind, Bikepacken sind, auch Feedback einzuholen. Also wenn ich jetzt merke, dass zum Beispiel die Tasche zu lose ist oder vielleicht das Material an der einen oder anderen Ecke vielleicht noch anders verarbeitet werden kann, optimiert werden kann, dann gebe ich da ehrliches Feedback. Und neben natürlich dann das Equipment fahren, gibt es auch immer wieder einmal Veranstaltungen, Ausfahrten, bei denen ich als Guide und ja Markenbotschafter, würde ich schon fast sagen, vor Ort bin und Menschen, die mit teilnehmen, unterstützen unter die Arme greife, die vielleicht mit Radfahren noch nicht ganz so viel erlebt haben bisher.
Jetzt ist diese ganze Fjällräven Specialized Kooperation oder die Produkte, die dabei herausgekommen sind, die sind ja schon sehr ungewöhnlich. Also ich habe so ein paar Sachen auch mal in der Hand gehabt. Also ich glaube so ein Schlafponcho, ich glaube so eine riesige Regenjacke, die so quasi über das ganze Rad mit drüber geht. Wie findest du das? Also dass da eigentlich eine oder zwei ja eigentlich sehr große bekannte Firmen dann ja so ein bisschen ihr Ding machen?
Ja, wie du sagst, also das ist jetzt nichts Alltägliches. Also wenn ich die Sachen auch im privaten Umfeld anhabe, es ist auf jeden Fall ein Eyecatcher. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt da draußen viele Hersteller, die alle das Gleiche machen. Was nicht schlecht ist, das ist hat sich bewährt die letzten Jahre. Leichte Klamotten, windschnittige Klamotten, die du gerne auf dem Rad anhast, aber vielleicht nicht unbedingt mit der Spandexhose, also zumindest ich setze mich zwar auch mit der Spandexhose ins Café und das ist okay, das ist Understatement, aber es passt manchmal nicht für den längeren Tag abseits des Fahrrads. Und da finde ich es tatsächlich sehr erfrischend und auch einfach mal mutig, etwas zu machen, was nicht die anderen tun und nicht unbedingt auf Performance ausgerichtet ist. Wie du schon gesagt hast, also es gibt den Schlafponcho, es gibt Westen, die nicht unbedingt bis zur Hüfte runtergehen, sondern ein bisschen windschnittiger ist. Es gibt eine Hipbag, die ich sowohl als Hipbag benutzen kann, als auch als Rucksack. Und es ist sehr, sage ich mal, es ist außergewöhnlich und auf jeden Fall einen Blick wert und dass man sich das mal auch mal anschaut. Und
hast du da einen Lieblingsteil?
Also tatsächlich ist mein, es gibt, ich habe zwei Lieblingsteile aktuell. Das ist einmal die genannte Hip Bag, die ich im normalen Fahren mit, habe ich meine Windweste drin, meine Regenjacke drinnen, also Sachen, die nicht allzu schwer sind und ich auch tagsüber auf der Hüfte tragen kann. Und wenn ich dann abends zum Beispiel einkaufen gehe beim Bikepacken, dann kann ich aus der Hip Bag einen Rucksack machen. Und da habe ich tatsächlich dann halt zwei Utensilien in einem. Und wenn ich dann ja Verpflegung für abends kaufe, habe ich direkt einen Rucksack mit dabei, was ich persönlich sehr schön finde. Und das vorhin erwähnte, das Handlebar Rack. Früher, also ich habe einen S-Rahmen, einen 53er Rahmen in der Regel. Und ich habe nicht sehr viel Platz vorne zwischen Lenker und dem Vorderreifen. Und wenn ich eine normale Lenkerrolle nehme, wie sie die meisten Hersteller im Einsatz haben und die wirklich voll packe, dann habe ich oft das Problem, dass die Lenkerrolle auch gerne mal am Vorderreifen schleift, beziehungsweise da sehr wenig Platz dazwischen ist. Und mit dem Handlebar Rack, das ist ein Alu-Gestänge, kommt an den Lenker ran und es gibt ein stabiles Konstrukt, auf das ich dann entsprechend eine Lenkerrolle, einen Rolltop drauflege und die halt wirklich auch voll beladen kann und trotzdem auf dem Gravelbikes in meine Hoods reinkomme. Also gerade als Fahrer eines kleineren Rahmens sehr von Vorteil.
Mhm. Kann ich denn auch, wenn ich jetzt mal, ja wirklich sage, ich fange jetzt mal mit diesem Thema Bikepacking an und ich will vielleicht auch wirklich draußen schlafen, also vielleicht ja auch auf dem Campingplatz, dann ist es ja auch legal. Brauche ich da all das High-End-Zeug wirklich am Anfang oder kann ich auch erstmal sagen, ach komm, ich habe da noch einen alten Schlafsack noch aus Kindertagen, den nehme ich jetzt erstmal.
Also es muss nicht unbedingt das Zelt für 400 Euro sein. Da sind wir mal ehrlich. Also gerade wenn es die ersten paar Male ist. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich über die Alpen fahre, vor 2 Jahren habe ich mal die Claudia Augusta gefahren. Da sieht man Menschen mit allen möglichen Fahrrädern unterwegs draußen fahren. Die haben, wie du schon gesagt hast, also einen normalen Schlafsack mit dabei, ein großes Zelt und ganz normale Klamotten an. Also um überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, muss man nicht unbedingt die tausenden Euro ausgeben, um überhaupt mal loszufahren. Also das Losfahren ist das größere Erlebnis, als erstmal sich alles einkaufen zu müssen.
Und dann kann man ja immer noch Step by Step, man merkt wahrscheinlich ja dann unterwegs, okay, oder nach der ersten Tour so, dass man vielleicht sagt, na, hat alles ganz gut gepasst, aber in dem Schlafsack habe ich doch gefroren, da brauche ich was Besseres.
Genau, also was ich persönlich finde, was wichtig ist, dass man zumindest einen einigermaßen guten Sattel hat und vielleicht eine Radhose, die man anziehen kann, damit man sich nicht unbedingt wunde Stellen am Hintern holt, nach einem oder vielleicht auch nach 2 Tagen. So, und der Ganze, das, wie du sagst, das kann man sich Stück für Stück einkaufen oder vielleicht auch nicht, je nach Bedürfnissen.
Gibt's da auch, oder mit deinen Events hilfst du da auch Einsteigern oder bist du da irgendwie auch beratend unterwegs oder kannst du da auch Leuten, die ja die Hürden vielleicht nicht nehmen, aber ihnen über die Hürden drüber helfen?
Also bei den lokalen, zum Beispiel bei diesen Feierabendrunden, nehme ich gerne auch Leute an die Hand und nehme ihnen die Angst, wenn sie sagen, so ja, da kann ich ja gar nicht mithalten und ich bin zu langsam, nehme ich gerne an die Hand und sage so, ja, hör mal zu, ich bin eh immer der Letzte bergauf. So, du bist nicht alleine und wir warten auch auf Leute, die ein bisschen langsamer sind und wir fahren zusammen los und kommen auch zusammen an. Und auch bei den Events selber, wenn es auch vielleicht über 2 oder 3 Tage hinausgeht, versuche ich, Menschen so weit zu unterstützen, wie ich kann. Ich habe auch mehrere Taschen zu Hause rumliegen und berate da auch gerne oder leihe auch Taschen gerne aus. Die gehen ja nicht kaputt, wenn man die mal ein paar Mal nutzt. Und versuche die Menschen da so ein bisschen zu unterstützen, was das geht.
Mhm. Gäbe es so, ja, ich weiß, das ist total schwierig, weil es mal so ein Überfall ist, aber gibt es eine Top 5 an Tipps für Bike Packer, die du sowohl für Einsteiger wie für Profis, die ja für alle gleich sind.
Mhm. Top 5. Also
Top 3 reicht mir auch schon.
Top 3. Also vor allem, wenn's ans Radreisen angeht, Top Nummer 1 ist, check your equipment und deine Technik. So, bevor du losfährst, schau zu, dass ob deine Kette in Ordnung ist, ob die Reifen vielleicht Löcher haben, die dir Probleme bereiten können. Einfach, dass dein Fahrrad läuft und du nicht unbedingt nach den ersten 50 bis 60 Kilometern irgendwie schon Probleme hast. Das ist ein ziemlich frustrierendes Thema. Punkt Nummer zwei ist, wenn du unterwegs bist, mach dir vorher einen Plan, wo gibt es denn etwas zu essen? Wo habe ich denn die Möglichkeit, im Notfall aussteigen zu können? Gibt es irgendwo in der Nähe Bahnstationen? Also
Point of Return. Ne? Das
heißt, genau, genau. Also nicht, dass ich dann mir eine Strecke raussuche, wo ich dann nach 70 Kilometern in der Walachei bin und da vielleicht auch keinen Handyempfang habe. Wir wissen alle, Handyempfang in Deutschland ist super grottig. Sondern immer einen Plan B bereit haben. Was ist, wenn? Dann sind wir auch wieder beim Thema self-supported und auf sich selber Acht geben. Weil wenn ich einen Plan habe, das nimmt mir auch die Angst und vielleicht die Furcht vor dem Unbekannten. Und Tipp Nummer drei wäre, entspann dich. Also der einzige oder die einzige Person, vor der du dich vielleicht rechtfertigen musst, bist du selber. Und du musst niemandem etwas beweisen. Gerade seit Strava und Co., was es also alles gibt, wo man seine ganzen Zahlen preisgibt und wie toll und wie schnell bin ich gefahren. Schau einfach zu, dass du eine gute Zeit hast und dir am meisten für dich persönlich was rausziehen kannst.
Ja, das hat doch super geklappt. Nein, finde ich auch, sind, glaube ich, tatsächlich so die drei Dinge, ja, die man wirklich beachten sollte und die ja dann auch wirklich für alle Leistungsstärken irgendwie gelten. Was steht denn jetzt bei dir so als nächstes an? Was sind die nächsten großen Abenteuer?
Der Sommer ist ja voll im Gange. Ich habe jetzt in 2 Wochen bin ich mit drei Freundinnen und Freunden im Salzkammergut unterwegs für 4 Tage. In dem Fall auch entsprechend ohne Gepäck tatsächlich. Also man kann zwar auch bikepacken, aber man kann auch ohne Gepäck unterwegs sein. Wir holen uns eine Unterkunft und werden Tagesetappen zwischen 50 und 80 Kilometer fahren. Und das zweite Event, was noch ansteht, ist im September gemeinsam mit Fjell Reven haben wir das Event The Great Nearby und werden mit 35 Personen in München aus starten und für 3 Tage bikepacken, tatsächlich auch mit draußen schlafen, im Zelt unterwegs sein und mit bunt gemischten Truppen eine feine Zeit auf dem Rad haben. Und das Schöne dabei ist, dass du tatsächlich auch nicht mal ein eigenes Rad mitnehmen musst, sondern im Fall, wenn du kein eigenes Fahrrad und Equipment hast, auch von Fjell Reven und Specialized Fahrrad gestellt bekommst und tatsächlich auch die Taschen und Zelt und alles drum und dran. Das heißt, es wird bunt gemischt sein.
Das muss ich wahrscheinlich dann buchen, wenn ich da
mithalte. Genau. Also für dieses Jahr ist es tatsächlich schon ausgebucht. Das ging recht schnell. Aber wir werden mit Sicherheit noch ein zweites Mal und auch ein drittes Mal so eine Veranstaltung ins Leben rufen. Und es wird auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit geben.
Dann sag uns nochmal ganz kurz, falls das beim Anfang bei dem einen oder anderen Hörer, bei der einen oder anderen Hörerin so ein bisschen untergegangen ist, wie findet man dich? Wie findet man die, ich glaube, Local Campfire Events heißen sie. Wie kann man dran teilnehmen? Wie kann man die Rides kennenlernen? Wie geht das?
Genau. Also mein Instagram-Account ist auch mehr oder minder so die erste Anlaufstelle für private Nachrichten, wie du gesagt hast, dimi.rides. Und die Local Campfire Events oder auch allgemein die Events in näherer Umgebung gibt es auf der Fjell Reven Seite. Kann man sich entsprechend durchklicken. Also am einfachsten ist natürlich halt in Google Fjell Reven und Campfire eingeben. Dann kommt man direkt auf die Website drauf. Und darüber kann man tatsächlich oder auch einfach gerne mich auch mit anschreiben und ich helfe dann auch gerne aus.
Okay, und ja, was hast du jetzt zum Abschluss vielleicht dieser Podcast-Folge noch so? Ja, was würdest du noch so den Hörerinnen und Hörern oder unserer Mountainbike-Community oder natürlich auch der Gravelbike-Community so gerne so aus deiner Sicht ja nochmal so mit auf den buchstäblichen Abenteuerweg geben?
Kurz und prägnant.
Auch gerne auch länger.
Das habe ich ja schon öfter gesagt, fangt im Kleinen an, bleibt bei euch erstmal in der näheren Umgebung, je nachdem, wo ihr wohnt, der Wald um die Ecke, das nächste Feld und arbeitet euch langsam heran. an das Bikepacken, an das draußen unterwegs sein, in der Natur unterwegs sein und macht euch keinen Stress und genießt die Natur, wie wir sie in Deutschland noch haben. Und setzt euch kleine, aber erreichbare Ziele, an denen ihr euch entlanghangelt und selber eure Grenzen einfach weiter verschiebt.
Jetzt habe ich doch noch fällt mir doch noch spontane Frage ein, weil du das gerade so schön gesagt hast, wie toll Deutschland oder wie toll auch die Wälder in der näheren Umgebung sein können. Hast du einen Lieblingsplatz?
Tatsächlich ist meine Lieblingsregion der Bayerische Wald und der Nationalpark Šumava auf der tschechischen Seite. Also eindeutig underrated und nicht auf dem Schirm von vielen Leuten, weil man auch etwas schwieriger hinkommt. Aber dort gibt es mehr als einen Gipfel, der über 1000 Meter Höhe liegt. Und sowohl das Essen auf der tschechischen als auch auf der deutschen Seite ist grandios. Und ja, die Ausblicke sind toll. Es ist wilde, unberührte Natur. Und es ist mal etwas anderes als bloß in den Alpen. Die Alpen sind groß, sie sind toll, sie sind schön. Aber nicht mehr ein Geheimtipp. Also an alle da draußen, die noch unterwegs sein wollen und einen Platz suchen, guckt euch mal den Bayerischen Wald an.
Prima. Ja, ich denke, wir kommen dann auch so langsam zum Schluss des Podcasts und ich kann eigentlich die Worte von Dimi nur wiedergeben. Versucht einfach mal das Thema Bikepacking oder Micro-Adventure für euch mal zu entdecken. Sucht euch ein Wochenende aus, wo ihr vielleicht ein bisschen Zeit habt. Packt so das mal irgendwie ein, was ihr denkt, was man so braucht für 2 Tage oder lest euch durch Packlisten. Die ist natürlich auch bei uns auf unserer Webseite oder und auf unserem neuen Internetportal bike-x.de gibt. Sucht euch ein cooles Ziel, überlegt euch, ob ihr draußen schlafen wollt oder ob ihr euch eine Jugendherberge nehmt, ein Hotel und ja, seid einfach mal 2 Tage draußen. Vielleicht wirklich gerade vor der Haustür, also um einfach mal so die nähere Umgebung so ein bisschen weiter kennenzulernen als nur auf der, in Anführungszeichen natürlich, nur auf der obligatorischen Hausrunde, die man irgendwie schon 50 Mal gefahren ist und die dann vielleicht doch nicht mehr ganz so spannend ist. Und ja,
auf jeden erlebt Fall. Was.
Oder,
Dimi? Hauptsache draußen sein und loslegen.
Super. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank natürlich an Dimi. Und gerne. Und natürlich, denkt immer dran, alles ist fahrbar, das ist unser Motto, das ist unser Podcast. Hört bitte auch beim nächsten Mal wieder rein. Guckt vielleicht mal am Kiosk vorbei und kauft eine Mountainbike, das ist das Orange Magazin. Guckt auf unsere Website oder wie ich gerade gesagt habe, unter bike-x.de. Folgt uns bei Social Media, da findet ihr uns natürlich auch ganz leicht unter Mountainbike Magazin. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.